HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Vergeltungsraketen. Eskaliert die Lage im Mittleren Osten?
Die Angriffe mit Dutzenden Raketen auf die zwei Stützpunkte im Irak markieren eine neue Eskalationsstufe in diesem Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Die vom Iran abgefeuerten Raketen trafen die größte Luftwaffenbasis mit US-Soldaten im Irak und einen Stützpunkt in Erbil in der nordirakischen Kurdenregion. International besteht nun die Befürchtung, dass sich die militärische Konfrontation beider Staaten bis hin zu einem Krieg entwickeln könnte.
Tod Amerika, ruft die Menge, als der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei den Angriff auf Militärstützpunkte im Irak einen Schlag ins Gesicht der USA nennt. Dabei deutet er mit der Hand eine Ohrfeige an. Außenminister Mohammed Jarraf Zarif nannte den Vergeltungsschlag angemessen, abgeschlossen und
wir haben diese Eskalation nicht begonnen. Die USA haben einen Wirtschaftskrieg gegen den Iran geführt. Die USA müssen zur Besinnung kommen.
Der Iran hat in der Nacht nach Agenturangaben 22 Kurzstreckenraketen auf zwei Militärstützpunkte im Irak abgefeuert. Dort sind US-Truppen und Soldaten der internationalen Anti-IS-Koalition stationiert. Offenbar gibt es keine Toten oder Verletzten. Die Bundeswehr teilte mit, die deutschen Soldaten, die in Erbil stationiert sind, seien wohl auf. Auch von irakischer und amerikanischer Seite heißt es keine Todesopfer. Der iranische Präsident Hassan Rouhani sagte,
wenn die USA ein weiteres Verbrechen begehen, müssen sie wissen, dass sie eine stärkere Reaktion erhalten werden. Wenn sie das wissen, werden sie zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Maßnahmen ergreifen.
Der iranische Vergeltungsschlag kam offenbar mit Vorwarnung. Die irakische Regierung wurde nach eigenen Angaben kurz vor dem Angriff aus Teheran über den Militärschlag informiert. Zur selben Zeit hätten sich auch die Amerikaner gemeldet. Anoush Etishami von der Universität Durham sagte dem arabischen Sender Al Jazeera,
in many ways the Iran response is rather measured.
Die Reaktion des Iran ist eher gemäßigt und zaghaft. Erstens hat der Iran amerikanische Ziele getroffen und keine breiteren Ziele. Zweitens ist es ihm gelungen, zum ersten Mal seit der Islamischen Revolution amerikanische Ziele anzugreifen. Damit können sie sich schmücken. Und drittens gab es, soweit wir wissen, keine amerikanischen Opfer bei diesen Raketenangriffen. Amerika könnte sich nicht genötigt fühlen, erneut darauf zu reagieren.
Der Vergeltungsschlag kam nach den Trauerfeiern für den von den USA getöteten General Soleimani. Dort hatten sich in den vergangenen Tagen Hunderttausende versammelt. In der iranischen Bevölkerung gibt es Jubel, aber auch Kritik.
Ich ärgere mich sehr darüber. Ich mache mir Sorgen um die Menschen. Diese Angriffe, diese Schwierigkeiten bringen uns nur mehr Stress und Inflation. Wir müssen sehen, was als nächstes passiert. Es war nur ein Aufwärmen, nur ein Aufwärmen. Der Rest läuft noch. Wir sind eine Supermacht und wir sind die erste Macht im Nahen Osten.
Kurz nach dem Angriff stürzte nahe Teheran ein ukrainisches Passagierflugzeug ab. Die 176 Insassen kamen alle ums Leben. Die Ursache des Absturzes ist noch unklar. Laut dem iranischen Verkehrsministerium hat ein Triebwerk des Flugzeugs Feuer gefangen und der Pilot die Kontrolle über das Flugzeug verloren.
Miriam Staber berichtete für HR Info. Das Thema heute Nachmittag: Vergeltungsraketen. Eskaliert die Lage im Mittleren Osten? Und über diese Frage habe ich auch gesprochen mit Bijan Jirsaray. Er ist der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Er hat seine Kindheit im Iran verbracht. Und ich habe ihn gefragt, schaukelt sich aus seiner Sicht dieser Konflikt jetzt hoch?
Meine erste Reaktion war, dass wir uns in einer neuen Eskalationsphase befinden. Inzwischen bin ich aber der Meinung, dass die iranische Militäraktion eher eine Botschaft nach innen war. Eine Botschaft eher im eigenen Land deutlich zu machen, vor allem gegenüber den Hardlinern im Iran, dass man an der Stelle in der Lage ist, militärisch zu reagieren. Dementsprechend auch die Propaganda, die dazu gehört, mit der Zahl von 80 getöteten amerikanischen Soldaten. Diese Zahl ist definitiv falsch. Nach meinen Kenntnissen gab es keine Opfer. Das heißt, es ist eher der Versuch, nach innen deutlich zu machen, also in Iran deutlich zu machen, man ist noch Herr der Situation und ist in der Lage, auch hier Widerstand zu leisten. Allerdings, wenn in den nächsten Stunden oder Tage noch weitere militärische Aktionen von der iranischen Seite kommen, dann haben wir eine völlig neue Situation. Dann wird auch der US-Präsident oder die jetzige Administration auch reagieren müssen.
Heißt das, wenn wir über den Iran sprechen, müssen wir immer bedenken, dass es dort mehrere Machtzentren gibt?
Das ist in der Tat so und das wird häufig bei den Debatten vernachlässigt. Es gibt in Iran unterschiedliche Gruppierungen. Ich würde sogar sagen, es gibt sogar im Iran inzwischen unterschiedliche Regierungen. Es gibt die offizielle Regierung, also der Herr Rouhani als Staatspräsident und seine Minister. Auf der anderen Seite gibt es die Revolutionsgarden. Herr Soleimani war einer der prominentesten Mitglieder oder Hauptfiguren dieser Revolutionsgardisten. Und diese sind inzwischen so etwas wie Staat im Staat im Iran. Das sind auch diejenigen, die im Wesentlichen die iranische Politik inzwischen kontrollieren, beeinflussen und übrigens auch diejenigen, die entscheiden, welche Richtung die iranische Außenpolitik nimmt.
Dieser ganze Konflikt hatte begonnen mit der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die Vereinigten Staaten. Andere Staaten wie Deutschland und auch die Europäische Union wollten an diesem Atomabkommen festhalten. Haben Deutschland oder die Europäische Union noch irgendeine Chance, hier in diesem militärisch werdenden Konflikt zu vermitteln?
Naja, die Chance ist da. Also Deutschland oder auch die Europäische Union, das sind ja wichtige Akteure. Nur es fehlen aus meiner Sicht die politischen Initiativen. Egal, welche Länder Sie sich in dieser Region anschauen, ob jetzt Iran oder Irak oder nehmen Sie das prominenteste Beispiel Syrien oder seit einigen Tagen auch Libyen. Die Europäer sind meistens passive Beobachter, obwohl diese Region unsere unmittelbare Nachbarschaft ist. Es betrifft uns in erster Linie und nicht die Amerikaner. Die Probleme dieser Region sind auch unsere Probleme. Stichwort Flüchtlingsdebatte. Von daher müssten wir Europäer gerade politisch, diplomatisch sehr viel aktiver in dieser Region sein. Aber leider findet die europäische Außen- und Sicherheitspolitik derzeit überhaupt nicht statt. Und beim Thema Iran sieht man, dass man im Grunde genommen mehr oder weniger gar keine Iran-Strategie derzeit in der Europäischen Union hat, geschweige denn in Deutschland.
Wenn man sich anschaut, was in den vergangenen Monaten und Jahren im Iran passiert ist, da gab es auch Massenproteste, große Proteste gegen die staatliche Führung. Das waren Menschen, die auch viel Hoffnung gesetzt hatten in dieses Iran-Atomabkommen. Hoffnung hatten, dass sich das Land öffnen würde, dass es wirtschaftlich bergauf gehen würde, aber auch gesellschaftliche Fortschritte geben würde. Was bedeutet jetzt dieser militärische Konflikt, diese Massenmobilisierung, die wir gerade in den vergangenen Tagen erlebt haben, für Menschen, die in Opposition zum Regime stehen, die eigentlich große Hoffnungen auf eine Öffnung des Landes hatten?
Das ist völlig richtig und das ist eine sehr gute Frage. Die Menschen sind ja in erster Linie unzufrieden mit der Politik ihres Landes, also das, was die iranische Regierung derzeit macht. Sie haben demonstriert gegen Korruption, Missmanagement und fehlende Bürgerrechte und vor allem dagegen demonstriert, dass der Iran derzeit so viel für die Außenpolitik, sprich in diese Region in kriegerische Auseinandersetzungen und militärischen Fragen investiert. Dagegen wurde in den letzten Wochen und Monaten sehr stark und sehr häufig demonstriert. Das wird aus meiner Sicht jetzt etwas weniger werden. Derzeit werden, gerade nach dem Tod von Herrn Soleimani, werden eher die Hardliner noch stärker auftreten als bisher. Das heißt, Raum für Andersdenkende ist noch weniger als vorher. Und Sie sehen das ja auch bei diesen staatlich organisierten Demonstrationen für Herrn Soleimani. Das ist ja vom Staat organisiert. Da werden auch Menschen gezwungen, dort mitzugehen. Junge Studenten, junge Schüler. Und wer da nicht mitgeht, bekommt da ein großes Problem. Es ist die Stunde der staatlichen Strukturen, Propaganda und der Hardliner. Und diese zarte Pflanze an Opposition, die wird eher derzeit nicht stattfinden.
Hat der Westen irgendeine Chance, mit einer Stimme zu sprechen, um gegenüber dem Iran entschlossen aufzutreten, aber gleichzeitig auch diese Gruppen im Land zu stärken?
Ich glaube, der Westen braucht eine realistische Strategie für den Iran. Gerade die Europäische Union hat lange an dem Atomabkommen festgehalten. Ich glaube, es ist Zeit auch zu sagen, das Atomabkommen so wird nicht mehr funktionieren. Wir müssen auch über weitere Abkommen, über Zusatzabkommen reden. Das heißt, wir müssen über das iranische Raketenprogramm reden. Wir müssen über die Rolle des Irans in der Region reden. Das sind Dinge, die kann man einfach nicht ignorieren. Und man kann einfach nicht sagen, es geht hier nur um die Atomfrage. Und letztendlich wird man ja jetzt auch die Situation sehen. Der Iran wird versuchen, mit aller Macht eine Atommacht zu werden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in der internationalen Gemeinschaft daran Interesse hätte.
Sagte Bijan Jirsaray, er ist der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Und genau diese Themen hat der amerikanische Präsident Donald Trump bei einer Stellungnahme im Weißen Haus in Washington D.C. angesprochen. Er hatte mehrere Botschaften an die Welt und an den Iran. Er verurteilte den Iran, machte aber auch gleichzeitig Gesprächsangebote an die iranische Führung namentlich. Man habe im Kampf, so sagte es Trump, etwa gegen den IS durchaus gemeinsame Interessen. Aber die Vereinigten Staaten Staaten seien so hochgerüstet wie nie zuvor. Das amerikanische Militär stünde aufgrund seiner Trumps Politik hervorragend da, aber man wolle diese Waffen nicht einsetzen. Insofern also deeskalierende Signale, die Trump da ausgesandt hat. Aber er machte auch gleichzeitig deutlich, der Iran werde niemals Atomwaffen besitzen. Trump appellierte an mehrere Staaten, unter anderem an Deutschland, an Russland, China, Frankreich und Großbritannien, ein neues Abkommen mit dem Iran auszuhandeln. Die Zeit aber der Toleranz gegenüber dem Iran sei vorbei und damit spielte Trump auf das an, was er schon häufig kritisiert hat, der Iran exportiere den Terror in der Region, destabilisiere diese Region. Und dies sei nicht mehr zu tolerieren. Zu den Angriffen der vergangenen Nacht, den Raketenangriffen, sagte Trump, es habe keine Opfer auf Seiten der Amerikaner gegeben, also anders als es die iranische Führung behauptet. Die Frühwarnsysteme hätten hervorragend funktioniert und eine Konsequenz aus diesen Angriffen in der vergangenen Nacht seien neue Sanktionen, die man gegen den Iran verhängen werde. So also die Stellungnahme von US-Präsident Donald Trump. Das Thema in HR Info heute Nachmittag und heute Abend. Vergeltungsraketen eskaliert die Lage im Mittleren Osten.
HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Vergeltungsraketen. Eskaliert die Lage im Mittleren Osten?
Im Krieg, so heißt es, stirbt zuerst die Wahrheit. Womöglich auch schon vor einem wirklichen Krieg, wenn der Krieg der Worte sich in Schritten allmählich einem Krieg mit Waffen nähert. Carsten Kühntorp, unserem Korrespondenten für die Region, habe ich gefragt, wie ist denn der letzte Informationsstand? Von amerikanischer Seite hieß es gebe keine Opfer. Von iranischer Seite hieß es, 80, so wörtlich, amerikanische Terroristen seien getötet worden.
Ich konnte natürlich nicht nachzählen, nicht? Aber mal im Ernst. Ich denke, dass diese 80, die Iraner nennen, Propaganda ist, um den eigenen Leuten zu sagen, seht her, dies war tatsächlich ein fürchterlicher Vergeltungsschlag für die Tötung des iranischen Generals Soleimani. Wir haben unsere Drohung wahrgemacht, wir haben unser Gesicht gewahrt. Mit so einer Zahl zu kommen, die ja so im Widerspruch, ich sag mal, der Tatsachen steht, denn es gibt kein Land, das da Soldaten stationiert hat, das gesagt hätte, auch nur einem unserer Soldaten ist da ein Haar gekrümmt worden. Also damit jetzt zu kommen, ist, denke ich, wirklich eine Möglichkeit, wo sich die Iraner selbst eine Leiter gebaut haben oder bauen, um von dem Baum, auf den sie geklettert sind, wieder runterzukommen, weil sie gegenüber den eigenen Leuten sagen können, dies war die Vergeltung und sie war gar fürchterlich.
Auch die Reaktion des amerikanischen Präsidenten war ja merkwürdig verhalten für seine Verhältnisse. Versuchen alle Beteiligten, Gesichtswahrenstärke zu zeigen, ohne die Kontrolle völlig zu verlieren, also einzelne Vergeltungsschläge, ohne den ganz großen Krieg zu riskieren.
Im Nahen Osten ist das grundsätzlich ungeheuer wichtig, dass man in der Lage ist, das Gesicht zu wahren. Im Westen bei uns vielleicht etwas weniger. Interessant fand ich den Tweet, den der iranische Außenminister abgesetzt hat, fast zur gleichen Zeit, als Trump twitterte, bevor er offenbar ins Bett gegangen ist, alles ist gut, soweit so gut. Da hat Mohammad Javad Zarif gesagt, das war ein Akt der Selbstverteidigung, der verhältnismäßig war und der abgeschlossen ist. Abgeschlossen könnte bedeuten, er meint, dieser Angriff ist abgeschlossen, weitere werden folgen. Es ist aber genauso denkbar, dass er signalisieren wollte, so, das war's. Von unserer Seite aus sind wir mit dieser Angelegenheit durch.
Werden die Iraner diesen Raketenangriff auf die US-Standorte im Irak mit Billigung der irakischen Führung geführt haben?
Nein, offenbar wurden die Iraker nicht gefragt. Der irakische Ministerpräsident, sein Büro hat erklärt, dass mehr oder minder zur selben Zeit, als die Raketen schon flogen, es wohl einen Anruf aus Teheran gab. Und dann wurden die Iraker in Kenntnis davon gesetzt, dass die Vergeltung nun laufe. Wobei die Iraner den Irakern auch nicht gesagt haben, welche Stützpunkte dann angegriffen werden. Der Ministerpräsident hat dann heute Mittag in einer Erklärung jede Verletzung der Souveränität des Irak verurteilt, genauso wie Angriffe auch auf irakisches Territorium. Aber alles in allem blieb diese Erklärung, diese Verurteilung doch recht mild. Das ist der innenpolitischen Situation im Irak geschuldet. Das pro-iranische Lager im Irak ist durch das Attentat der Amerikaner auf Soleimani in Bagdad am Freitag doch sehr gestärkt worden. Der Ministerpräsident gehört zum Establishment. Er ist kein pro-iranischer Hardliner, aber gehört halt durchaus in dieses Lager.
Man hat ja in den Monaten vor diesem Angriff auf den General Soleimani und jetzt den Gegenschlag auch der Iraner den Eindruck gehabt, das ist ein sehr niederschwelliger Konflikt, der aber durchaus geführt wird. Da gab es beispielsweise die weiterhin ungeklärten Angriffe auf die Tanker. Iranische Revolutionsgarden wurden dahinter vermutet, Angriffe auf saudische Ölanlagen. Wird das auf Dauer so weitergehen, auf mittlere Sicht im Nahen Osten und Mittleren Osten, dass man also einen niederschwelligen Konflikt mit vielen Nadelstichen erlebt?
Schwer zu sagen. Ich meine, wir sind ja jetzt schon an einem besonderen Moment. Wir waren sozusagen am Abgrund und es ist denkbar, je nachdem, was Trump jetzt tun wird, das wird er uns heute Nachmittag sagen, dass man jetzt einen Schritt wieder zurücktritt vom Abgrund. Womöglich ist es dann für die Iraner nicht mehr möglich, so wie bisher zu sticheln. Eines darf man nicht vergessen, die Situation, in der wir jetzt sind, in die sind wir geraten deswegen, weil die Amerikaner im vorvergangenen Jahr aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen sind, das Land mit schwersten Wirtschaftssanktionen belegt haben und seitdem einen Wirtschaftskrieg führen gegen den Iran, der die Volkswirtschaft dort zerstört. Die Iraner wehren sich seitdem, sie tun das auf die Art und Weise, wie sie können. Sie tun das dort, wo sie können. Und das ist eben hier bei uns in der Region, zum Beispiel diese Katyusha-Raketenangriffe in den letzten Monaten immer wieder auf Stützpunkte, wo die Amerikaner im Irak sind, oder auch die Angriffe auf die saudischen Ölförderanlagen, die meiner Meinung nach auch vom Iran kamen. Das ist die Art und Weise, mit denen die Iraner den Amerikanern sagen wollen, denkt nicht, dass ihr hier unsere Wirtschaft kaputt machen könnt und ihr selbst zahlt keinen Preis dafür.
Im Mittleren Osten sehen viele Beobachter jetzt die Gefahr, dass es dort zu einem neuen Krieg kommen könnte. Nachdem die USA den iranischen General Soleimani am Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad gezielt getötet hatten, eskalieren die Drohgebärden und Gewalt zwischen den USA und dem Iran. Andererseits haben viele die Hoffnung, dass beide Seiten gar kein wirkliches Interesse haben, diesen Konflikt weiter anzuheizen. Hauptsache, jeder hat sein Gesicht gewahrt. Viele Länder, so martialisch sie sich geben mögen, wollen oft überhaupt keinen Krieg aus Rücksicht auf ihre Wirtschaft, auf die Menschen, ja, die auch kriegslüsterne Politiker womöglich ablehnen und abwählen könnten. Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion nennt Beispiele, wie oft ganz plötzlich ein Krieg aufgehört hat und wie verständlich es ist, dass Menschen nach langen Jahren der Gewalt einfach grundlegend kriegsmüde sind.
Von 1980 bis 1988 tobte ein erbitterter, brutaler, grauenhafter Krieg zwischen dem Irak und dem Iran. Keiner der beiden Feinde schaffte es, diesen Krieg für sich zu gewinnen. Aber beide schienen so entschlossen, es doch immer wieder zu versuchen. Für Fernsehzuschauer in Deutschland schien es deshalb so, als werde der Golfkrieg ewig dauern. Deshalb erschien es, von außen gesehen, fast unglaublich, als das gegenseitige Gemetzel auf einmal endete. Plötzlich, im Juli 1988, hörten beide Seiten einfach auf. Es gab einen Waffenstillstand. Warum? Beide Seiten waren letztlich einfach kriegsmüde, sagten die meisten. Auch die hasserfülltesten Kriege kommen an ein Ende. So war es beim Dreißigjährigen Krieg vor 400 Jahren, an dessen Ende buchstäblich keiner mehr konnte und man deshalb endlich Frieden schloss. So war es in den USA, als im Vietnamkrieg immer mehr junge US-Soldaten starben. Wofür kämpfen und sterben wir eigentlich in Vietnam, fragten sich immer mehr Menschen, wie hier 1969 beim Woodstock-Festival. Die Protestbewegung gegen den mörderischen Krieg wuchs. Es war kein Gewinnerthema für die US-Regierung. 1975 verließ die US-Armee endgültig Vietnam und überließ den Sieg dem kommunistischen Nordvietnam. Zurück in den Irak und den Iran, denn schon 1990 war wieder Krieg im Irak. Der Diktator Saddam Hussein marschierte in Kuwait ein. Die USA und Verbündete vertrieben ihn wieder. 2003 marschierten die USA mit einer Koalition der Willigen im Irak ein. Sie siegten sehr schnell und setzten Saddam Hussein ab. Dann aber ging es bis heute mit Gewalt und Bürgerkrieg weiter. Milizen gegen die US-Armee, Milizen untereinander. Dann Kampf von Kurden, irakische Armee, Amerikanern und Iranern gegen die Terroristen des sogenannten Islamischen Staates. Fast durchgehend blutiger Krieg. Baham Salih, Der irakische Präsident befürchtet jetzt einen weiteren Krieg in der Region. In einem Interview für die US-Zeitschrift The New Yorker gab er sich sehr besorgt.
Ich möchte mein Land nicht in einem weiteren Konflikt verwickelt sehen. Und ich möchte nicht, dass ein neuer Krieg die hart erkämpfte Stabilität zerstört, die der Irak erreicht hat.
Denn in den letzten 40 Jahren sei der Irak der Hauptaustragungsort für die Konflikte im Mittleren Osten gewesen. Schon sehr lange habe man dort keinen Frieden, keine Sicherheit mehr gekannt. Und düster sagt Iraks Präsident:
Ich fürchte, der Irak kann einen weiteren Konflikt im Mittleren Osten nicht überleben.
Und fügt Baham Salih hinzu: Krieg sei verheerend.
Es gibt absolut keinen Gewinner in einem Krieg.
Ein Appell des Präsidenten an die USA, den Iran, den Rest der Welt, seinem Irak weitere schreckliche Kriegsjahre zu ersparen.
HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Vergeltungsraketen. Eskaliert die Lage im Mittleren Osten?
Und gleichzeitig wird der Ruf nach Deeskalation immer lauter. Doch wer könnte in einer solchen Situation eigentlich zwischen diesen beiden Staaten, zwischen den USA und dem Iran vermitteln? Aus unserer Politikredaktion Anne Bayer.
Geht es um den Iran und die USA, hat sich die EU schon oft eingemischt. Die Forderung, Iran soll sich an das Atomabkommen halten, die USA die Wirtschaftssanktionen lockern. Damit sind die Europäer für beide Parteien Ansprechpartner, zumindest bislang gewesen. Im aktuellen Konflikt USA-Iran hat sich die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch schon zu Wort gemeldet.
Wir sehen ein Aufschaukeln der Gewalt und deshalb ist es enorm wichtig, dass es gelingt, diesen Kreislauf der Gewalt, der sich immer weiter entwickelt, zu durchbrechen und wieder einen Raum auch für die Diplomatie zu schaffen. Und da ist es eine besondere Verantwortung für die Europäische Union, diesen Raum für die Diplomatie auch zu nutzen.
Es ist ein Appell an die Vernunft, damit sich die Lage am Persischen Golf nicht weiter aufschaukelt. Fraglich ist, ob er Gehör findet. In einigen Fällen haben Konfliktparteien auch einzelne Staaten als Vermittler akzeptiert. So zum Beispiel die unabhängige Schweiz. Als einer ihrer wichtigsten diplomatischen Erfolge gilt das Treffen 1986 zwischen US-Präsident Ronald Reagan und dem sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow. Es war der Anfang vom Ende des Kalten Krieges. Der Abrüstungsvertrag wurde Jahre später unterzeichnet. Für beide Seiten ein großer Erfolg.
We have made history.
Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, bevor wir zu dem Vertrag gekommen sind.
Im Nahostkonflikt hat sich dagegen zum Beispiel Norwegen verdient gemacht. Es hat Israel und die Palästinenser zu geheimen Verhandlungen in Oslo an einen Tisch gebracht. Danach benannt ist der Oslo-Friedensprozess. Gemeint damit ist eine Reihe von Abkommen zwischen Palästinensern und Israel, die 1993 begann und mit dem berühmten Händeschlag zwischen Palästinenserführer Arafat und dem israelischen Präsidenten Rabin weiterging.
Ladies and gentlemen, Mr. Arafat of the Palestine Liberation Organization, His Excellency Yitzhak Rabin, Prime Minister of Israel.
Generell sind die skandinavischen Länder schon oft als Friedensvermittler aufgetreten. Ein bekanntes Gesicht ist zum Beispiel der ehemalige schwedische Ministerpräsident Olof Palme. Der Sozialdemokrat war im Irak-Iran-Krieg UNO-Vermittler. Es gibt aber auch Fälle, da sind alle Parteien so zerstritten, dass keine diplomatischen Verhandlungen mehr möglich sind. So zum Beispiel im Syrienkrieg. Hier hat sich erst etwas getan, als zwei Staaten von außen aufeinander zugegangen sind, in dem Fall die Türkei und Russland. Die Türkei als Gegner Assads, Russland als dessen Unterstützer. Erst durch eine gemeinsame Strategie dieser zwei Staaten wurde Druck auf die jeweils Verbündeten ausgeübt, sodass der Bürgerkrieg in Syrien zumindest deeskaliert werden konnte.
Der Iran hatte in der vergangenen Nacht zwei von den USA genutzten Militärbasen im Irak mit mehreren Raketen attackiert. Betroffen waren der Stützpunkt Al-Assad im Zentrum des Landes und Erbil im Norden. Dort sind übrigens auch rund 90 Bundeswehrsoldaten stationiert. Von iranischer Seite hieß es heute, es seien durch diesen Angriff angeblich mindestens 80 Amerikaner getötet worden. Arthur Landwehr ist unser Washington-Korrespondent. Mit ihm habe ich am Abend gesprochen und jetzt am Abend hat er auch US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus sich an die Öffentlichkeit gewendet und gesagt, dass es keine amerikanischen Opfer bei diesem Angriff gegeben hat. Was hat denn Trump über das Ausmaß der Schäden gesagt?
Also über die Schäden insgesamt gar nicht so arg viel. Das Entscheidende war eben, dass nach amerikanischen Angaben überhaupt niemand zu Schaden gekommen ist. Das war das wirklich Entscheidende. Und das gab ihm dann eben auch die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen diesen Angriff, bei dem die Iraker im Vorfeld gewarnt waren, als Hinweis des Iran, dass man hier ein Stück zurücktreten will. Und entsprechend eben auch die Reaktion des amerikanischen Präsidenten, der da sagt, okay, keine weitere Gewalt, wir werden keinen Gegenangriff fliegen gegen den Iran, aber wir werden die Sanktionen gegen das Land weiter verschärfen.
Die erste Reaktion des US-Präsidenten Trump per Twitter in der vergangenen Nacht, die klang ja ebenfalls auch schon relativ mild. Ist es auch dabei geblieben? Was könnte die Ursache sein, dass Trump heute so zurückhaltend war?
Nein, man hatte durchaus den Eindruck ja auch gewonnen, dass die hier eine große Gefahr ist. Denn dass diese Spirale der Gewalt weiter eskaliert, hätte am Ende dazu führen können, dass es zu einem offenen Krieg kommt zwischen den beiden Ländern. Das ist etwas, was Donald Trump immer wieder unterstrichen hat, dass es nicht das ist, was er möchte, sondern sein Ziel ist es, dass der Iran keine Atomwaffen hat. Damit hat er auch seine Ansprache an die Nation eben begonnen, noch bevor er guten Tag gesagt hat. Sagte er, Iran wird niemals eine Atommacht werden. Und das ist es auch, was er mit diesen Sanktionen erreichen will, was er mit seiner Iran-Politik erreichen will. Und das ist es auch, wozu er die Verbündeten wie Deutschland, wie die anderen Europäer und Russland auffordert, an dem alten Atomabkommen mit Iran nicht mehr festzuhalten, sondern auf etwas Neues zuzugehen und dafür zunächst einmal Härte gegenüber Iran zu zeigen.
Wenn ich es jetzt also richtig verstanden habe, heißt das, es wird also demnächst keine militärische Aktion der USA gegen den Iran geben.
Davon ist auszugehen. Es wird, wie gesagt, diese Sanktionen gehen. Und wie es dann weitergeht, sagt Donald Trump, das hänge jetzt eben vom Verhalten des Iran ab. Wenn Iran darauf eingeht, dann alles gut, dann ist diese Spirale unterbrochen, dann wird es keine weitere militärische Gewalt geben. Wenn nicht, wenn sich Iran anders verhält, na gut, dann seien die USA auch bereit, hier wieder militärisch einzugreifen. Dazu seien sie stark genug.
Wie fallen denn die öffentlichen Reaktionen in den USA aus über die jüngste Eskalation im Nahen bzw. Mittleren Osten?
Da war die gesamte Bandbreite. Da gab es sehr viele, vor allen Dingen auf demokratischer Seite, die gesagt haben, hier bringt der amerikanische Präsident die USA und die amerikanischen Truppen in eine große Gefahr und man müsse doch hier dringend deeskalieren. Und dann gab es die Hardliner, die da sagen, endlich und jetzt ist doch die Gelegenheit, dieses Mullah-Regime zu beseitigen und mit einem offenen Krieg sei das doch schnell gemacht. So breit ist hier die Reaktion. Insgesamt aber kann man sagen, dass die Amerikaner durchaus kriegsmüde sind. Ein neuer Krieg wäre auf gar keinen Fall populär in diesem Land.
Am Abend hat sich US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zu den iranischen Angriffen geäußert. Darüber gesprochen habe ich mit unserem Washington-Korrespondenten Arthur Landwehr. Nach der Vergeltungsaktion des Iran ist auch die Europäische Union und die Bundesregierung natürlich beunruhigt, denn die Gefahr, dass es zu einem militärischen Flächenbrand im Nahen und Mittleren Osten kommen könnte, die ist ziemlich groß. Die Bundesregierung prüft jetzt nach den iranischen Angriffen auf US-Stützpunkte im Irak einen Teilrückzug der im nordirakischen Erbil stationierten Bundeswehrsoldaten. Bei dem Angriff blieben die deutschen Soldaten unverletzt.
Der iranische Vergeltungsschlag hat den Sorgenpegel im politischen Berlin weiter in die Höhe getrieben. Von Seiten der Bundesregierung ist jedenfalls klar, an wessen Adresse nun sämtliche Aufforderungen, den Konflikt nicht noch weiter zu verschärfen, in erster Linie zu gehen haben. An die Adresse Teherans nämlich.
Es ist ein Angriff von iranischer Seite gewesen, der nicht ganz unerwartet kommt. Er ist aus meiner Sicht aber auch ganz deutlich zu verurteilen. Es ist eine Aggression. Wir haben immer gesagt, es ist jetzt insbesondere an Teheran nicht zu eskalieren und diese Forderung erheben wir auch weiter.
So Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Der Chefsprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert, verurteilte die iranischen Raketenangriffe auf Militärstützpunkte der USA und ihrer Verbündeten im Irak auf das Schärfste. Außenminister Heiko Maas forderte den Iran auf, Zitat, alle Schritte zu unterlassen, die zu einer weiteren Eskalation führen könnten. Auch der neue Co-Vorsitzende der SPD, Walter Borjans, drängt auf auf eine Entschärfung des Konflikts, wendet sich dabei aber auch an die Adresse der USA.
Deutschland kann seine Rolle am besten spielen, wenn es darum geht, verfeindete Positionen wieder zusammenzubringen. Aber ich hätte mir schon natürlich erwartet, dass aus von der Weltmacht USA eine besonnenere Haltung in diesem Konflikt ausgeht.
Das Auswärtige Amt hat unterdessen seine Reisewarnung für den Irak verschärft. Die Bundesregierung prüft auch, ob das ohnehin schon ausgedünnte Kontingent an deutschen Soldaten im Irak aus Sicherheitsgründen noch weiter verkleinert wird. Schließlich waren die von iranischem Boden abgefeuerten Raketen auch in Erbil eingeschlagen, also ganz in der Nähe eines Camps, von dem aus die Bundeswehr sich bislang um die Ausbildung kurdischer Kämpfer bemühte.
Deutsche Soldaten sind dort mit stationiert, mit anderen internationalen Truppen. Aber wir haben vorher die Schutzmaßnahmen erhöht, sie haben die Schutzräume aufgesucht und insofern ist keinem was passiert und das ist die gute Nachricht des Tages.
So Kramp-Karrenbauer. Offenbar waren die deutschen Soldaten vor dem bevorstehenden iranischen Angriff gewarnt worden. Und während die handelnden Akteure in Berlin den Eindruck zu erwecken suchen, dass man hinter den Kulissen alles tue, um die Beteiligten vom Erklimmen weiterer Eskalationsstufen abzuhalten, kritisiert der Vorsitzende der deutsch-iranischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Bijan Jirsaray von der FDP, Deutschland verhalte sich wie ein passiver Beobachter.
Von der Bundesregierung kommt derzeit so gut wie nichts. Wir stellen fest, dass in der Bundesregierung zum Teil unterschiedliche Bewertungen existieren, wie man mit der Situation im Nahen und Mittleren Osten umgehen soll.
Einig sind sich der FDP-Politiker und der grüne Bundestagsabgeordnete Omid Nuripur in der Einschätzung, dass der Iran sich eher für einen begrenzten Vergeltungsschlag entschieden habe und somit eine Tür in Richtung Entschärfung des Konflikts offen halte. Trotzdem macht sich Nuripur größte Sorgen.
Das ist einfach offensichtlich, dass jede nächste Maßnahme von Gewalt, weitere Gewalt mit sich ziehen wird. Und möglicherweise nicht nur zwischen den Iranern und den Amerikanern, sondern auch von weiteren dann Betroffenen in der Nachbarschaft und in der Region. Das ist alles weiterhin brandgefährlich.
Der Europäischen Union wirft Nuripur vor, viel Einfluss auf Teheran dadurch verspielt zu haben, dass man sich zu halbherzig um die Rettung des Iran-Atomabkommens gekümmert habe.
Kai Küster war das mit den Reaktionen auf die Militäraktion des Iran in der vergangenen Nacht. Vergeltungsraketen eskaliert die Lage im Mittleren Osten, so haben wir das Thema an diesem Abend genannt.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.